Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu einer normalen Debattenkultur gehört eigentlich, dass die jeweiligen Positionen ohne gegenseitige Anfeindung oder Bedrohung ausgetauscht werden. Leider ist davon irgendwie in letzter Zeit nicht mehr viel zu spüren. Immer mehr Menschen offenbaren in Umfragen, dass sie sich nicht mehr trauen, unbefangen ihre Meinung zu äußern, weil sie die Erfahrung gemacht haben oder Angst davor haben, diffamiert zu werden. Der Ökonom und Staatsrechtler Professor Jan Roy Edlund von der Steinbeis Hochschule lehrte unter anderem auch an der Universität St. Gallen und in Harvard. Und er trainiert seit mehreren Jahren tausende Manager, unter anderem auch in Kommunikation. Im Laufe der Jahre stellte er fest, dass der Debattenstil in Deutschland zum Beispiel immer aggressiver und unversöhnlicher ausuferte. Empörungsgesellschaft nennt er das und darüber wollen wir mit ihm reden. Herzlich willkommen, Herr Edlund.
Vielen Dank für die Einleitung, Herr Peter.
Herr Edlund, wann ist Ihnen eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, denn Sie sind ja, ich sage das ja, eigentlich kein Kommunikationswissenschaftler in dem Sinne, sondern Ökonom und Staatsrechtler. Wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir in einer Empörungsgesellschaft leben, wie Sie das nennen?
Das Thema begleitet mich eigentlich schon relativ lange. Und ich habe natürlich auch immer wieder im Bekannten- und Familienkreis bemerkt, dass man gewisse Themen immer weniger bis gar nicht mehr ansprechen darf. Interessant ist es dann für mich geworden, da was draus zu machen, also einen Artikel dazu zu schreiben. Als ich mit meinem ehemaligen Studienfreund, über die Jahre haben wir unseren Spaziergang gemacht, haben philosophiert und diskutiert, wie man das halt so als Student tut. Und wir treffen uns alle halbe Jahr und diskutieren einfach. Und wir waren jetzt vor kurzem wieder im Restaurant uns treffen in Zürich und hatten dort 6 Stunden lang kontrovers über quasi jedes Reizthema, das es gibt, gesprochen. Und es war so inspirierend. Und er hat jetzt also wirklich in vielen Themen komplett andere Positionen als ich. Aber das Gespräch ist so fruchtbar gewesen, so einsichtig auch, oder? Ich lasse mich ja überzeugen, wenn einer gute Argumente hat, warum nicht? Und oft kommen wir zu dem Punkt, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Und ich habe mich gefragt, mit wem kann ich eigentlich sowas noch machen? Und genau ein paar Wochen vorher war ein enger Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, bei mir. Und dann kam es irgendwie, wie es halt so ist, in Gesprächen am Tisch zu irgendeinem Reizthema. Und dann sagte da was und ich hatte nur kurz erwidert, ja, aber ich hatte da was gelesen, was mit dem nicht ganz übereinstimmt, was du jetzt da sagst. Und da lehnt er sich so vor, ein bisschen vorwurfsvoll, eindringlich, und hat gesagt, also Jan Roy, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du glaubst doch nicht etwa wirklich das. Und dann ist die ganze Empörungsmaschinerie bei ihm angelaufen, oder? Mit Emotionalität, mit Identitätsmarkern. Gehörst du hier etwa zu den Bösen oder den Unmoralischen, den Unmenschen, die hier eine Position vertreten, die in der Gesellschaft heute doch nicht mehr haltbar ist? Da habe ich gesagt, nee, sorry, ich bremse schon wieder ab. Ich wollte nur ein Gegenargument bringen. Ich vertrete vielleicht sogar deine Position. Und diese Gegenposition ist nicht mehr möglich in vielen Themen. Also wir kommen nicht mehr in Argument, Gegenargument, prüfen, testen, ergründen, hinterfragen, zuhören, sondern wir kommen in eine Gesprächslogik, die so eine Art Kommunikationsriss oder Kommunikationsstörung ist, wo wir nur noch uns echauffiert, moralisiert unterhalten, mit Schuldzuweisungen agieren, defensiv oder kampfbereit agitieren und wir verlieren da einen Teil unserer Gesprächskultur. Und ich meine, und das war dann der Auslöser, zurück zu Ihrer Frage, ich muss da mal was drüber schreiben, aber nicht im Sinne, dass ich irgendwelche Reizthemen inhaltlich abdecke, sondern über den Mechanismus an sich. Also wie funktioniert das? Woher kommt das eigentlich, dass wir alle sofort emotional in Hab-Acht-Stellung gehen oder sofort Angst kriegen? Oh, hat das jetzt jemand gehört? Habe ich da was Falsches gesagt? Werde ich jetzt gecancelt? Und das waren die 2 Auslösemomente.
Sie haben Ihre Gedanken in einem Artikel im Magazin Cicero niedergelegt. Der ist auch ziemlich gut inzwischen angenommen, beziehungsweise wird diskutiert. Sie haben als Grund, Sie haben das genannt, die Mechanik dieses Phänomens, dieses Vorgangs. Und Sie haben als den Grund dafür 3 sogenannte Schichten definiert. Psychologisch, medientechnisch und politisch-kulturell. Können Sie uns das irgendwie noch kurz beschreiben, was Sie damit meinen, wie Sie das verstehen?
Was wir hier haben, ist keine Zensur von oben, sondern eine Zensur unter uns selbst durch diese extreme Polarisierung, die stattfindet. Und kommen wir zum ersten Punkt, Psychologie. Ich habe da in dem Artikel ein berühmtes Experiment erläutert. Das sind die Ash Conformity Experiments von 1951. Und ich erkläre mal kurz, um was es da geht. Sie nehmen 9 Probanden, also Studenten, und 8 von denen briefen sie vorher, dass sie korrekt auf Fragen antworten sollen, außer bei bestimmten einzelnen Fragen. Einer weiß davon nichts. Sie setzen die dann in ein U und zeigen denen vorne solche Tafeln mit unterschiedlich langen Linien. Und das ist also schon fast trivial. Man sieht relativ deutlich, die Linie ist länger oder die zweite ist kürzer als die dritte. Und so müssen die halt dann immer der Reihe nach von links nach rechts einzeln befragt beantworten, ist diese oder jene Linie länger. Und dann kommt der erste, ja, die ist länger, ja, der zweite ist länger. Und so weiter geht es dann durch. Und dann irgendwie beim 5. oder 6. Durchlauf sind die Linien also wirklich markant unterschiedlich. Und er fragt wieder, sind diese Linien gleich lang oder sind sie länger? Und dann sagt der erste, ja, die sind gleich lang. Die Kamera fängt dann ein, wie der nicht gebrieft wurde, dann den anschaut, ungläubig, und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Das sieht doch jeder, dass die beide unterschiedlich sind. Und dann sagt aber der zweite, natürlich gebrieft, das Gleiche. Und so geht die Reihe durch, bis sie bei dem Proband angelangt ist, der eben nichts davon weiß. Und er schließt sich der Gruppenmeinung an, obwohl er genau weiß, es stimmt nicht. Und dieses Experiment ist wiederholbar. Wir haben extrem viel zu verlieren, wenn wir aus der Gruppenmeinung ausscheren. Und wir haben solche ähnlichen Phänomene. Wenn ich merke, dass zu einem Thema die Medien, also ich möchte nicht sagen gleichgeschaltet, aber doch so mal schwerpunktmäßig immer nur eine Meinung vertreten, in Talkshows Leute, die gegenteilig argumentieren, bestraft werden oder ausgebuht werden, wenn ich in den Zeitungen immer Haltungsjournalismus und Schlagseite sehe, am besten auch noch mit moralischer Mitlieferung, was wir denken sollen, dann passe ich mich natürlich dieser, sag mal, Allgemeinhaltung schon eher an. Und das ist ein Überlebensreflex.
Sie hatten es ja schon kurz angedeutet auch, also dass natürlich dieses Phänomen oder dieser Effekt durch unsere Art der Medien oder die Art, wie unsere Medien derzeit arbeiten, noch verstärkt wird, katalysiert geradezu.
Genau, ja. Also der, sagen wir mal, Second Layer, oder? Also die zweite Schiene, die dem verstärkend zuarbeitet, ist das Thema der Aufmerksamkeitsökonomie. Es geht um, was weiß ich, meinen Job, es geht um die Familie, die Kinder und den nächsten Urlaub. Und habe ich jetzt Zeit, mich 3 oder 4 Stunden mit einem Interview auseinanderzusetzen oder Recherche selber zu betreiben? Nein, die Leute haben nicht so viel Zeit. Sie sind außerdem mit einer Millionenflut an Informationen zugedeckt jeden Tag über 1000 verschiedene Kanäle. Und die Medienlandschaft funktioniert halt heute so, dass Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Die Leute haben einfach x Minuten oder Stunden, wo sie auf Medien sind. Und da muss ich einen Teil als Medium abbekommen davon, über meinen Podcast, über meine Zeitung und so weiter und so fort. Und wir sehen einfach, dass diese Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner wird. Bei TikTok ist jetzt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer für einen Clip 8 Sekunden oder so. Und wenn wir YouTube Shorts schon sehen heute, dann wird eigentlich immer dieses emotionale Element, wo irgendwas passiert, der wird schnell vorgeschaltet, um zu sagen, ha, da passiert nachher etwas, also klick da rein und halt durch. Das heißt, wir werden eigentlich immer schneller getaktet und wir klicken dann immer schneller in diese kleinen Einheiten rein der Information. Und da klicke ich nur rein und bleib drauf, wenn es emotional empörend, skandalös, wenn es schockartig ist, mit Bildern, die verstören und so weiter. Die Reizschwellen erhöhen sich da also permanent. Und wir werden also darauf geprägt, schnell was mit Empörung irgendwie zu tun hat, anzunehmen. Oder? Das heißt, ein Argument, das ich wechselseitig austausche, das ich hinterfrage, das ich ergründe, das braucht auch Zeit. Und diese Zeit haben wir heute nicht mehr. Und deshalb ist ja die These, die Alten verlernen es immer mehr und die Jungen haben es nie gelernt, diese diskursive Auseinandersetzung im Streitgespräch. Also ich sage mal, konstruktives Streitgespräch. Das heißt, du sagst was, du bist was und dadurch ist eigentlich das Gespräch schon gar nicht mehr lohnenswert.
Und ich gehe fest davon aus, dass Ihre dritte Schicht, also die politisch-kulturelle, die ist, die quasi davon Nutzen schlägt.
das ganze Umfeld quasi ist polarisiert. Da gibt es etwas, was gerade neuerdings Benedikt Neef bei der NZZ in einem sehr guten Artikel, den Haltungsjournalismus, den Begriff kennt man ja, und aber auch die akademische Intoleranz bezeichnet hat. Und da geht es darum, dass eben die Medien mitmachen bei einem Spiel, das aus den 70er, 80ern kommt. Das fing an in den 70er, 80ern mit Critical Race Theorie. Und die Beobachtung war, dass Minoritäten, ob das Schwarze sind, ob das benachteiligte andere sind, dass die rechtliche Gleichstellung erfolgt ist, aber sie sich nicht im Sozialen durchsetzt. Und daraus entstand dann die Idee, die Organisation in ihren einzelnen Bereichen, ob das Schule ist, ob das Aufstiegsmöglichkeiten ist für Frauen in Firmen, Politiker zu werden oder so etwas, dass diese Mechanismen immer noch eine Unterdrückung oder diesen systemischen Rassismus zulassen. Diese Unterdrückungsgesellschaft oder Repressionsgesellschaft, die hat dann quasi Opfergruppen und die müssen geschützt werden. Das machten eben dann auch häufig die Journalisten, die eher dem progressiven Lager zugeordnet sind. Und dann haben wir so eine Einseitigkeit drin und die führte dann natürlich dazu, dass wenn man dann gegenteiliger Meinung ist oder Themen anspricht, die mit diesen Opfergruppen zusammenhängen, die, sag mal, auch kritisch gesehen werden können, dann ist man natürlich dann sofort, hat man das Etikett, der ist gegen diese Opfergruppe. Also man kann dann zum Teil zum Thema Migration eigentlich nichts mehr sagen, weil es sind Schutzsuchende.
Wird diese Simplifizierung der Debatte, die ja dazu führt, dass bestimmte Meinungen gar nicht mehr durchdringen können, weil sofort Etikettierungen vorgenommen werden, kann Politik damit besser regieren? Also weil ihnen klar ist oder weil ihnen bewusst ist, dass durch diese Art von Diskussion sie weniger Widerstand erfahren?
Ja gut, also Empörung und Moralisierung und das Framing ist natürlich viel einfacher als die Diskussion und die Auseinandersetzung in der Politik. Das ist natürlich immer so. Oder in China können sie heute, was weiß ich, einen Flughafen in einem Jahr bauen oder einen Bahnhof reparieren innerhalb von 15 Stunden, wie die das neulich gemacht haben. Da gibt es auch kein Problem mit Anwohnern und Protesten und Demonstrationen und langen Einsprachen. Und das ist natürlich aus Sicht der Regierenden immer besser. Man disqualifiziert die anderen als die Bösen, ob das jetzt Brandmauern sind oder ob man das anders benennt, und erklärt sich zum moralisch Guten und hat dann hoffentlich freie Bahn.
Wie kommt man aus dieser Falle eigentlich wieder raus, dass eine vergiftete Diskussionsatmosphäre zu absurden Zuständen führt und auch zu absurden Ergebnissen in der Wahrnehmung öffentlicher Meinung? Man muss doch auch Verständnis dafür haben, wenn Menschen sagen, ich setze mich diesem Irrsinn nicht aus. Ich halt mit meiner Meinung hinterm Berg und stärke dann aber die Leute, die mit diesem Verhalten, mit dieser Simplifizierung von Debatte am lautesten sind und aber nicht unbedingt immer die besten Argumente haben.
Ja, das ist tatsächlich so. Viele sind dann im Rückzug. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das Interview überhaupt gebe, weil man riskiert immer etwas, wenn man ein Thema, das unangenehm ist, anspricht. Ich schreibe nicht als intellektueller Gesellschaftskritiker seit 30 Jahren, sondern als Bürger, der dieses Phänomen am eigenen Leib erlebt und der auch selbst in die Empörungsfalle immer wieder reintappt. Das heißt, der Vorschlag liegt eigentlich darin, dass sich jeder mal prüft gedanklich beim nächsten Mal, wenn es eine schwierige Diskussion gibt, vielleicht auch im Familienkreis, und einer wirklich eine ganz andere Meinung hat und anstelle selbst sofort in Empörung und Moralisierung und Kampfmodus zu verfallen, dem anderen doch mal zuhört einfach und in der Tiefe ergründet, warum ist das so? Was prägt denn den anderen? Wenn der andere dann echauffiert ist und moralisch sich aufblustert und emotionalisiert ist, bringt ja sowieso kein Argument und kein Faktum durch, dann lasse ich doch einfach mal mich auf den anderen ein. Und wer weiß, vielleicht gewinne ich dann tatsächlich auch eine neue Perspektive vom anderen. Aber wenn jeder so ein bisschen auf seinen eigenen Empörungsreflex, oder wo ein Wort, sei es Trump, sei es Corona, sei es Ukraine, die lösen automatisiert Emotionen aus. Und das ist natürlich über die Medien, haben wir vorhin besprochen, gewollt. Und sich da zu ertappen, wow, was passiert denn gerade mit mir selbst? Bin ich in Abwehr oder in Kampfstellung? Warum eigentlich? Das ist eigentlich, meine ich, ein erster Ansatzpunkt, sich der Ursache dieser Kommunikationsstörung selbst und wie sie funktioniert, bewusst zu werden.
In Diskussionen in Deutschland macht sich immer mehr eine vergiftete Atmosphäre breit, die nicht nur andere Meinungen diffamiert, sondern die Menschen gleich mit, die sie äußern. Empörungsgesellschaft nennt das der Ökonom und Staatsrechtler Jan-Roy Edlund, der an der Hochschule Steinbeis lehrt, aber auch an den Universitäten St. Gallen und in Harvard gelehrt hat. Wir haben versucht, den Hintergründen für die Empörungsgesellschaft auf die Spur zu kommen. Den angesprochenen Artikel von Jan-Roy Edlund, die Empörungsgesellschaft und ihre Freunde, können Sie auf der Internetseite des Magazins Cicero nachlesen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Edlund.
Sehr vielen Dank für die Einladung.